Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff. Familie Scheiring, Henrik Lott, Autohaus Becker Thiemann, Hornady, Leupold, Amon Amon, K&K Premium Jagd und Jagd- und Hundmesse.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Jagd und Hund 2026. Mein Gast jetzt ist der liebe Kai-Uwe Denker. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke.
Ich finde das ganz interessant. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob du Social Media hast oder nicht. Wir kriegen immer wieder die Nachfrage, mit dir weitere Podcasts zu machen. Das heißt ja, dass das sehr gut ankommen muss, was wir schon gemacht haben und dass die Leute dich auch kennen. Deswegen bin ich auch immer wieder froh, wenn du dabei bist. Jetzt haben wir uns endlich gefunden.
Ja, das freut mich.
Ich habe gesagt, dass wir vielleicht heute so ein bisschen über das Age-Regulated Measurement bei euch sprechen. Ist das richtig?
Du hattest eben gesagt, dass du über Ausrüstung sprechen wolltest, was ich brauche, aber es ist okay, wenn...
Also ich dachte, da wäre ich noch drauf gekommen.
Ja.
Ist das okay?
Das ist okay, alles okay.
Willst du einfach nochmal anfangen darüber? Ich hatte das mit Alex Rogel auch so ein bisschen angeteasert, dass du da vielleicht auch noch was zu sagen wirst. Deswegen freue ich mich, da du ja einer der Mitwirkenden bei dem Ganzen warst.
Ja, kann ich gerne sagen. Das ist ja inzwischen relativ gut angekommen in Namibia und wird auch bei der NAFA als das Vermessungssystem geführt. Ja, es ist vor allen Dingen wichtig, dass man die gut veranlagten Trophäenträger nicht rausschießt, bevor sie sich vererben können. Darum geht das letzten Endes. Und ich meine, das ist ein Ansatz, den eigentlich jeder, der wirklich nach dem Motto leben will, dass Jagd auch was für den Naturschutz tut, der kann sich dem nicht verschließen.
Ich finde das Konzept auch ganz gut. Ich war tatsächlich ja letztes Jahr auch in Südafrika bei einem deutschen Anbieter dort, die sich da, glaube ich, auch so ein bisschen Beispiel dran genommen haben bei dem Ganzen. Und das war dann auch so, nee, den ganz Starken können wir nicht. Das dauert noch ein paar Jahre, bis da und da geht. War jetzt gar nicht, weil ich den unbedingt schießen wollte, aber das Interesse war da. Und ich denke auch so, dass das die Zukunft sein muss, gerade auch, wenn wir nachhaltig über das ganze Thema sprechen wollen und auch wie die Jagd in der Zukunft aussieht, dass man sich da nicht die starken Trophäen, bevor sie aus der Prime praktisch raus sind, wegschießt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Konzept.
Ja, unbedingt. Und das ist nicht so, dass wir was gegen oder dass man dagegen auftreten will, dass starke Trophäen geschossen werden. Sie müssen halt nur alt werden. Jeder möchte eine starke Trophäe, aber muss halt alt genug sein.
Du hast eben gesagt, ich wollte dich fragen wegen Equipment. Ich glaube, bei dir ist das eine interessante Sache. Du machst ja auch, oder du bist sehr, sehr bekannt dafür, für die Elefantenjagden, die du gemacht hast. Ich glaube, da hast du auch, stand vor deinen Büchern. Sehr, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Was nimmst du mit? Wie bereitest du dich vor auf eine Jagd und wie gehst du mit den Klienten um?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen aus der Reihe, was ich da tue, weil ich wirklich minimiere, was man an Ausrüstung hat und mitschleppt und auch, dass das dann nachher in irgendwelchen Luxus ausartet, dass dann ständig eine Kühlbox mit kalten Getränken auf dem Jagdwagen ist und solche Geschichten, das gibt es bei mir nicht. Grundsätzlich bin ich sehr, sehr spartanisch, das heißt aber nicht, dass ich da auf alles verzichte und dass da die Leute leiden müssen, das ist völliger Quatsch. Es ist Jagd und bei der Jagd muss man in der Natur sein und die Natur erlebt man dann besonders intensiv, wenn man auch nah dran ist und nicht so viel Klimbim hat, das einen behindert und klappert und tut und macht. Also erstmal grundsätzlich, es ist sehr, sehr minimalistisch, der ganze Ansatz.
Bedeutet das aber zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Jagd bei dir buche und ich komme jetzt zum Beispiel mit einem Wärmebildgerät an und hole das direkt beim ersten Pirschgang raus, wie wäre das dann? Würdest du dann sagen, lieber Max, wäre doch cool, wenn wir das heute mal weglassen oder redest du das schon, also die Leute buchen wahrscheinlich bei dir und wissen auch, dass es gar nicht dahin gehört, oder?
Ja, das wissen die. Ich habe da auch wirklich ein Problem mit diesen Wärmebildkameras und den ganzen technischen Kram, womit man sich die Jagd dann immer mehr erleichtert und dem Wild immer weniger Chance gibt und immer weniger Jagdfertigkeiten braucht. Die Fertigkeiten werden dann durch irgendwelche technischen Geräte ersetzt. Wobei ich aber jetzt sagen muss, mit der Wärmebildkamera ist das so, dass die auch nicht so gut sich einsetzen lässt, zum Beispiel bei uns im Erongo, weil die ganzen Steine warm sind und da, die hat da ihre Grenzen auch.
Ja, darf ich mal einmal fragen, wir hatten eben, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Chris Balke da, Hundeführer und da ging es auch so ein bisschen drum über faire Jagd. Könntest du vielleicht mal einmal erzählen, was für dich faire Jagd in Namibia oder in Afrika ist?
Ja, das heißt, fair muss es ja deswegen sein, weil das Wildtier eine Chance haben muss. Es muss entkommen können. Das heißt, erstmal ganz grundsätzlich, dass das Wild auch die Möglichkeit haben muss, sich vor dem Jäger unwiederbringlich in Sicherheit zu bringen. Dass es also abhauen kann und nicht irgendwo eingefercht ist, wo es dann praktisch sich gar nicht dem Jäger entziehen kann. Da kann man natürlich drüber diskutieren, wie groß muss sowas sein. Ich bin der Meinung, das Wild muss die Möglichkeit haben, über die Grenzen des jeweiligen Jagdgebietes sich in Sicherheit bringen. Dann ist es tatsächlich dieser erste Ansatz, was man unter Fair Chase versteht, ist dann gegeben. Und dann ist es dann wichtig, da kommen wir wieder zu der Ausrüstung zurück, dass man nach Möglichkeit alles vermeidet, was, wie gesagt, diese Dinge sind alle relativ, aber was dem Menschen einen unfairen Vorteil verschafft. Wärmebildkameras gehören dazu, das sind elektronische Geräte. Das Wild hat keine Möglichkeit, elektronische Abwehrmöglichkeiten einzusetzen. So, da fängt das dann an. Aber das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist letzten Endes auch eine Sache des persönlichen Empfindens und des persönlichen Geschmacks.
100%.
Dann wird mir immer wieder gesagt, ja, dann geh doch gleich zurück in die Steinzeit. Nein, das möchte ich nicht.
Da nehme ich dich, also da, ich habe das ja auch spezifisch gefragt. Ich finde auch, dass die, oder was ich aus der Erzählung von dir gehört habe, dass das auch einfach ein Erlebnis ist, das zu machen. Und ich finde auch heutzutage, wenn ich mir, ja, es gibt genug Leute, gerade in der YouTube-Welt, wenn Filme hochgeladen werden. Ich finde, der Reiz entgeht auch da, wenn man dann zum Beispiel direkt am ersten Tag, das kann immer passieren, dass man auch am ersten Tag an sein Ziel kommt und dann das Wild erlegen kann. Aber ich finde auch tatsächlich, dass zu dem Fair Chase, das ist zumindest meine Idee davon, dass das eine harte Jagd sein muss, dass man relativ viel läuft, dass man schöne Blasen am Ende des Tages an den Füßen hat und weiß, was man gemacht hat. Das ist jetzt auch nicht so, dass man da eine Gummipirsch macht. Das ist ja auch bei einigen, dass man dann sagt, okay, man fährt diese Strecken ab. Dass man jetzt nicht beim Haus losläuft, das ist ja auch logisch, aber dass man da zumindest dann auf die Fährte geht und das Ganze auch spannend hält und nicht einfach dann guckt, okay, da steht da in 5 Kilometer, steht es, wir fahren da jetzt auf 100 Meter dran, pirschen die letzten 20 Meter, der Toyota steht im Hintergrund und dann wird geschossen. Das ist ja auch irgendwie, ich weiß es nicht, das hat ja mit Jagd nichts zu tun.
Ja, ganz klar. Grundsätzlich kann man auch, also in vielen Gebieten ist es ja auch unterschiedlich, wo man dann jagt. Bei mir im Morongo, wir pirschen sicherlich in 40% mindestens der Fälle pirschen wir direkt vom Haus los, weil wir mitten im Jagdgebiet, sind und auch bei der Elefantenjagd sind wir teilweise vom Camp aus direkt morgens los. Das ist eben, aber wenn die Gebiete so groß sind, dass du das gar nicht bewältigen kannst oder wenn der halbe Tag weg ist, bis du da bist, wo du anfangen kannst, dann wird das wieder einfach unsinnig, dass man sagt, wir gehen jetzt erstmal 3 Tage marschieren, bis wir dann da sind, wo wir anfangen können. Das war mal anders, als diese ganzen Möglichkeiten gar nicht da waren mit den Fahrzeugen, aber ich habe noch nie in irgendeinem Gebiet einen Weg angelegt, also auch in den Konzessionen, was nicht mit dem Wege oder Schneisen an der Grenze von Nationalparks, die habe ich genutzt, aber ansonsten sind wir immer zu Fuß reingegangen und haben auch das Wild überwiegend rausgetragen. Beim Elefanten ist das wieder was anderes, den kann man nicht raustragen. Da muss man dann schon einen Weg, aber nicht eine Straße anlegen oder einen Weg anlegen, sondern da ist man dann eben reingefahren, um den zu bergen. Aber grundsätzlich meine ich, man sollte es vermeiden, dass man mit den Fahrzeugen unterwegs ist.
Bin ich ganz klar bei dir. Ich habe mal eine Frage zu den Waffen und zu den Kalibern. Du machst ja jetzt gerade, ist ja die Kudu-Jacht, nämlich, also das ist ja das, was du am meisten machst. Und früher waren es, oder zumindest kenne ich so aus den Geschichten von dir, mit Elefanten. Vielleicht könntest du da vielleicht einmal drauf eingehen, was die richtige Art der Waffe und vielleicht auch das richtige Kaliber für Plains Game und für Big Game in deinen Augen ist.
Ja, da muss ich erstmal grundsätzlich sagen, dass man mit der Waffe vertraut sein soll. Also diese Kaliberfrage in einem gewissen Rahmen ist nicht so wichtig. Mit den Antilopen würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn jemand auf Antilopen kommt und hier zu Hause in Deutschland eine 7x64 führt und dann nach Afrika geht, dann kann er die ruhig mitbringen. Für Eland wird das dann knapp, aber für alle anderen Antilopen ist die 7x64 ausreichend und dann erlebt man das häufig, dass dann irgendein Jagdfreund oder einer, der mehr Erfahrung in Afrika hat, vor allen Dingen bei Neulingen, wird dem dann gesagt, nee, du brauchst ein dickes Kaliber für Afrika und dann wird schnell entweder eine schwererkalibrige Waffe wird dann sich angelegt oder auch geliehen und so weiter. Komm mit der Waffe, auf die du vertraut bist. Und dann, das ist sicherlich keine Neuheit, was ich jetzt sage. Grundsätzlich sollte man auf die Antilopen ein Kaliber über 7 mm nutzen. Aber auch da zum Beispiel die 270er, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie das mit den Joule und den Gesetzen ist, aber die 270 ist auch ein gutes Kaliber, die wird von vielen Farmern in Namibia geführt, aber grundsätzlich 7 mm Minimum für Antilopen und dann bei dem Großwild 375. Und dann, wenn man in einem Großwildgebiet auf Antilopen jagt, dann ist es meines Erachtens am besten, wenn man eine Allround-Waffe hat. Und das sollte eine Waffe im Kaliber 375, 9,3, 404, also kein überschweres Kaliber. Selbst für die Elefanten bin ich kein Freund von überschweren Kaliber. Also alle Kaliber in der 400er Range sind ausreichend für jegliches Großwild.
Was hast du selber geführt, wenn ich fragen darf?
Ich habe eine 404 Jeffrey geführt,
ja.
Überwiegend. Ich habe auch mal eine 458 Winchester gehabt oder eine 416 Rigby, aber überwiegend die 404. Die bekommt man in das normale Mauser-System, braucht kein Magnum-System. Es schießt sich angenehm und hat eine ausreichend gestreckte Flugbahn, dass man da eben auch alles wild bejagen kann. Also das ist mein Kaliber gewesen.
Das heißt für dich auch Repetierer eher als Doppelbüchse?
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du sagen, warum?
Ja, mit den Doppelbüchsen ist meines Erachtens sehr, sehr viel Nostalgie und das wird dann gesagt, das muss man einfach haben, das ist so das klassische Ding, womit die alten Großwildjäger gejagt haben. Wenn wir Probleme mit den Waffen hatten, sind es immer die Doppelbüchsen, dass da irgendwelche Defekte sind und dann ist es auch mit der mit dem schnellen zweiten Schuss, das wird ja immer als das Argument angeführt, dass das bei der Doppelbüchse der entscheidende Faktor ist. So schnell schießen, dass man den zweiten Schuss einfach rausknallt, der ist meistens dann unsauber. Und wenn man kommt meines Erachtens so gut wie nie in eine Situation, wo man so unglaublich schnell schießen muss, dass das mit der Repetierbüchse nicht geht. Es gibt ja auch die Schützen, die an der Backe schießen. Ich weiß nicht, ob das jemand mit der Großwildwaffe auch macht. Für mich war es immer Usus, die Waffe abzusetzen und auch dann instinktiv nicht auf das, aber du nimmst instinktiv wahr, ob alles klappt, ob da die Patrone durch den Auszieher gegriffen wird. Also um das kurz zu fassen, in meiner Erfahrung gibt es diese Situation nicht, dass man so schnell schießen muss und wenn man so schnell schießen muss, ist der zweite Schuss unsauber, fast immer. Da werden mir viele widersprechen und dann ist es eben so, die Probleme, die man hat, weil sich zum Beispiel die Waffe nicht schließen lässt, weil da Schmutz drin ist.
Oder der Ejektor klemmt und du überhaupt gar keinen dritten Schuss mehr machen kannst. Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
Ja, genau. Also haben wir alles erlebt und ich kann nur sagen, wenn wir auf den Safaris Probleme mit Waffen hatten, dann waren es die Doppelbüchsen.
Okay. Ich denke auch immer, dass das Problem auch einfach ist, sag mal, wenn du ein größeres Kaliber jetzt hast, wie eine 404 oder auch eine 375, selbst wenn du vom Schießstock schießt, du bleibst ja nicht hundertprozentig im Ziel drin. Insofern ist das ja mit dem zweiten Schuss. Dann hast du auch noch die halbe Sekunde Zeit, um einmal oder die Sekunde Zeit, um einmal zu repetieren und sicher zu gehen, dass da alles gut ist. Anstatt da jetzt einfach dann auf Teufel komm raus nochmal einen zweiten Schuss dahin zu machen. Und dann ist die Sache auch, die meisten Leute können, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber können das sowieso schon nicht handeln mit dem Kaliber und dann einfach nur zu sagen, ich rutsche mit dem Abzug nach hinten, das ist ja auch nochmal eine technische Frage, das muss man auch wirklich geübt haben.
Ja, da möchte ich dann vielleicht bei der Gelegenheit auch mal etwas sagen, das mir sehr am Herzen liegt, dass ich auch den Yachtgästen inzwischen, jedem Yachtgast eigentlich dann immer wieder nahelege, das gibt so diesen Spruch, das afrikanische Wild ist hart und du musst draufschießen, solange dann noch irgend sich was bewegt und schieß nach und dann wird hektisch repetiert nach dem ersten Schuss und nachgeballert, auch da wiederum sehr häufig vorbei oder es wird auf die Keulen geschossen und auch in Afrika hat das Wildbrett einen Wert und dieser Ansatz schießt da drauf und es ist egal und sieh zu, dass du dein Wild auf dem Boden halt für völligen Quatsch. Da werden uns dann als Yachtführern die Trommelfelle kaputt geschossen und es wird sinnlos drauf. Auch in Afrika gilt es, was überall eigentlich gute Praxis ist, schieß sauber, den ersten Schuss nach Möglichkeit, guck, wie das Wild reagiert. Und wenn du das Gefühl hast, hier ist wirklich eine Situation geboten, dass wir nochmal nachschießen müssen, dann sauber wieder ins Ziel gehen und sauberen zweiten Schuss an. Also dieses Hektische, was man inzwischen überall hat, dieses hektische Nachschießen ist nicht angebracht.
Ja, nee, gebe ich dir vollkommen recht. Und auch, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich das einfach so sagen kann, sich mit dem ersten Schuss sicher zu sein, dass das gut klappt. Und wenn du auch weißt, dass du gut abgekommen bist, dann auch einfach, das sind auch große, das ist ein großes Wild, wenn du da ins Herz reingekommen bist, das pumpt noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Blut in dem ganzen System drin. Es dauert vielleicht auch 1-2 Sekunden, das ist ja kein kleines Rehlein, was man dann da bejagt. Insofern, ja. Aber ich glaube, da bist du der absolute Profi. Du hast das oft genug gesehen, dass du das auch sagen kannst. Und deswegen bin ich da voll deiner Seite. Mhm. Ich glaube, dieses ganze Thema mit den Waffen ist vielleicht auch in dem Fall interessant. Was hältst du von Zielfernrohren, gerade bei Big Game Jagd? Ja oder Kim und Korn?
Also bei Großwild denke ich, dass das Zielfernrohr eigentlich nicht da sein sollte. Man sollte, wir reden jetzt von Büffel und Elefant vor allen Dingen, da sollte man auf eine Entfernung rangehen, dass ein ganz sauberer Schuss über die offene Visierung möglich ist. Bei dem Büffel mag das noch anders sein, dass da, aber beim Elefanten beispielsweise, da hat man nachher das Zielfernrohr, da ist nur noch grau und beim Elefanten gehört sich das einfach, dass man auf eine Distanz von maximal 40 Metern rangeht und da ist das Zielfernrohr absolut überflüssig. Ich bin da aber kein Fanatiker insofern, dass ich dann erwarte, dass alle ohne Zielfernrohr schießen. Überhaupt nicht. Mir macht das Spaß, über die offene Visierung zu schießen. Und ist auch so, dass man dann viel bewusster schießt und Kimme und Korn bewusst aufeinander bringt und dass man dann auch so ein bisschen, sorgfältig zielen muss und nicht nur einen vergrößertes Bild vor Augen hat und einen Zielstachel, sondern man muss Kimme und Korn übereinander bringen und auf das Wild bringen. Also mir persönlich macht es mehr Spaß, aber das wird dann oft falsch verstanden, dass dann Jachtgäste fragen, ja, darf ich auch mit Zielfernrohr schießen? Natürlich, es ist mir lieber, jemand schießt mit Zielfernrohr und ist das gewohnt, als dass er meint, er muss mit über die offene Kierung, man muss das geübt haben und man muss wissen, wie man über die offene Visierung schießt und nicht einfach denkt, so, das mache ich jetzt mal. Das habe ich nämlich auch erlebt, dass dann Leute gedacht haben, jetzt gehe ich mit dem jagen und dann, das finde ich ja toll, was der da macht, immer über die offene Visierung und das gibt dann nur Theater.
Das ist auch, also du hast gerade gesagt, das muss man üben. Ich habe jetzt auch die letzte Jagd mit Kim und Korn gemacht. Also du weißt, dass ich bin da auch ein Freund davon, beim Planescape gar keine Frage. Ist auch lieber mit Zielfernrohr, gerade weil man vielleicht auch mal nicht auf 30 oder 50 Meter drankommt, obwohl es dann auch wieder da drauf, also ist ja auch wieder mit der Frage mit Fair Chase, aber ich finde schon, dass man mit Kim und Korn, wenn man es gut geübt hat, macht die Jagd auch einfach Spaß, weil das auch was anderes einfach ist, die Waffe dann da zu haben. Und ich finde es halt auch, es sieht auch cool aus, muss man auch ehrlich sagen, oder?
Ist viel schöner, eine Waffe ohne Zielfernrohr ist viel, viel schöner, ist ganz klar.
Ja. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Aussteller hier, gerade mit Waffen. Und ich glaube, der Trend geht auch immer wieder dahin, gerade auch mit Kimme und Korn. Gestern hatten wir Büchsenmacher hier, Butzer. Der hat auch mir dann direkt gezeigt, wie die Visierung bei ihm angebracht wurde. Finde ich total interessant. Und ich finde das auch klasse, dass es so gemacht wird. Eine Frage habe ich noch an dich. Da hatten wir so ein bisschen auch, wir hatten ja ein paar Nachfragen, dass du noch mal im Podcast kommen solltest und auch welche Fragen ich dir stelle. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, wenn ich dich frage, was du brauchst, um privat glücklich zu sein. Ist das eine Frage, die ich dir stellen darf?
Ja, die darfst du stellen. Ja, das private Glück hat natürlich viele Facetten. Zum privaten Glück gehört erstens mal die Familie. Das ist das A und O. Das Grundsätzliche, was ich brauche, ist das Umfeld meiner Familie. Dann ist alles in Ordnung, wenn da alles stimmt. Und dann die Natur. Das sind die beiden Dinge, die für mich wenn ich glücklich sein soll, dann brauche ich diese beiden Dinge in einem guten Maße.
Also du bist nicht jemand, der sich jedes Jahr ein neues Auto kauft und jedes Jahr eine neue Waffe und jedes Jahr einen neuen Fernseher, das bist du nicht.
Ich habe keinen Fernseher. Ich habe Fahrzeuge, die von meinen Kollegen belächelt werden. Aber das ist alles in Ordnung. Nein, ich brauche überhaupt, das ist für mich, ich habe noch nie ein neues Fahrzeug gekauft. Es ist für mich so unsinnig, Geld in so einen Gebrauchsgegenstand reinzusetzen, der auch auf schlechten Wegen. Ich habe beispielsweise bin ich immer der Meinung, je schlechter der Weg ist, desto intakter ist die Natur und desto weniger Menschen kommen dahin. Also alleine die Zufahrt für mich nach Hause ist dermaßen Material schonend und nicht schonend, sondern materialfordernd, dass da viele Leute sagen, nee, ich fahre nicht mehr in meinem eigenen Auto, da habe ich ja Kratzer und Kratzer sind für mich. Wer sich da der aber das, auch das ist, also um diese Frage ganz klar zu beantworten, Fahrzeug spielt für mich überhaupt keine Rolle. Es muss ein gutes, verlässliches Fahrzeug sein. Das ist schon wichtig, sehr wichtig, aber es muss ein robustes Werkzeug sein, so.
Für alle, die das heute den Podcast noch hören, wie kann man bei dir eine Jagdreise buchen? Wie macht man das?
Man schreibt mich an, weiß hoffentlich, wer ich bin, und zwar nicht, weil ich da jetzt Wert drauf lege, dass ich sonst wer bin, sondern dass man sich damit auseinandersetzt, was kommt da auf mich zu. Es ist nämlich nicht so, wie das überall ist, dass ich bin nicht in der, das heißt ja immer so schön, Jagen ist eine Serviceindustrie. Ich bin nicht in der Serviceindustrie. Ich liefere ich biete Expertise und dafür werde ich gezahlt und nicht für einen Service. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt aber Garantien haben oder ich möchte, um das jetzt kurz zu fassen, wer bei mir jagen möchte, der sollte auch diese, dem sollten auch diese Dinge wichtig sein. Ein Naturerlebnis, das sehr, sehr umfassend sein kann, denke ich, und auch meistens ist, und dann muss er auch bereit sein, mit einem Misserfolg zu leben. Und zwar nicht grundsätzlich, aber das ist vor allen Dingen bei schwierigen Wildarten. Man fragt sich immer, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ich weiß nicht, die Zeit rennt ja auch und ich habe jetzt auch den Bezug letzten Endes zu verloren, wie viele Jahre das jetzt her ist, aber ein französischer Outfitter, der in Westafrika oder in Zentral- und Westafrika früher gejagt hat, der hat mal gesagt, die Erfolgsaussicht auf den Bongo von 30 Jagden hat einen Erfolg. Und das hat dieses Wild zu einem unglaublichen Mythos gemacht. Und da haben sich Leute richtig bemüht und waren hinterher und sind dann nochmal und nochmal und nochmal gegangen. Heute ist das Erfolgsgarantie. Die Bongos werden mit dem Hund gejagt und dann ist der Erfolg garantiert. So ähnlich ist es mit dem Kudu. Du hast den Kudu angesprochen. Das ist für mich ein sehr wichtiges Wild. Das war The Grey Ghost. Das plappern zwar alle, aber wie das wirklich ist, wie kann das sein, wenn ein Wild als Grey Ghost dargestellt ist, aber er wird innerhalb von 3 Tagen mühelos erbeutet. Also von so her versuche ich diesen Wildarten auch gerecht zu werden. Ich jage sie in natürlichen Lebensraum unter natürlichen Bedingungen und da gehört auch die Bereitschaft, mit einem Misserfolg zu leben, gehört unbedingt dazu.
Finde ich gut, dass du das sagst. Ich glaube, Kudu-Jagd ist auch einer der spannendsten Jagden. Ich fand es interessant, gerade als ich das erste Mal gemacht habe, was man gesehen hat in der Brunft und die Tiere, das, also so wie es mir vorkam, hat man diese Tiere vorher nicht gesehen. Ich war vorher auch schon da, habe die Bullen niemals irgendwo gesehen. Dann in der Brunft kam es auf einmal dann dazu, dass sie rausgekommen sind. Aber vielleicht könntest du noch mal einmal darauf eingehen, warum die Grey Ghost genannt werden.
Weil die verschwinden können. Die sind in ihrem ganzen Wesen sind die auf Tarnung ausgelegt. Das ist das Wesen des Kudus. Ein Springbok, der steht im offenen Gelände und hat gute Sinne und hat vor allen Dingen kann sehr gut sehen und versucht sich dann durch Schnelligkeit der Haut ab, wenn er was von Weitem sehen kann. Der Kudu versucht sich immer zu verstecken. Und wenn sich ein Tier, das außerdem noch sehr gut getarnt ist. Der Kudu ist ja grau und hat dann diese weißen Streifen, die Konturen auflösen und kommt in einem überwiegend trockenen, grauen Gelände mit viel Zweig und Busch und Steinen kommt der vor. Und wenn man den Kudu wirklich in seinem Wesen versteht, dann wird einem bewusst werden, wenn man viele Kudus sieht, dann ist irgendetwas verkehrt, weil ein Wild, das in seinem ganzen Wesen auf Tarnung ausgelegt ist, das nicht im Freien in riesigen Rudeln lebt, wenn man das viel sieht, dann ist irgendetwas, stimmt da irgendetwas nicht, dann hat man einen Überbestand. Und wir haben ja in Namibia die Situation, das wird dir nicht fremd sein, dass immer wieder, und teilweise ist das auch gar nicht, geht das auch gar nicht mehr weg, dass man diese Kudu-Seuche hat. Und das ist nur durch einen totalen Überbestand, der entstanden ist, weil überall Wasser ist und weil das Raubwild, das Großraubwild weitgehend verschwunden ist und deswegen vermehren sich die Kudus ohne Ende. ist es so, dass die sich gar nicht mehr verstecken können, weil die sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Das führt zu sozialen Stress. Die sind anfällig für Krankheiten. Das ist also die Ursache für diese Kuduseuche. Und was ich, um dann wieder zu deiner Frage zurückzukommen, wenn man Spuren, regelmäßig Kudu-Spuren sieht, aber keinen Kudu sieht, dann muss man wissen, es ist alles in Ordnung. Weil das ist ein Wesen, das auf Tarnung ausgelegt ist und es sich auch sehr gut tarnen kann und der verschwindet. Und es ist also unglaublich, wie gut die sich in der Landschaft auflösen können. Man muss in dem entsprechenden guten Kudu-Habitat, ich mache das, dass ich auf einen erhöhten Aussichtspunkt gehe und dann lange glase und man guckt und guckt und guckt wieder und plötzlich an einer Stelle, wo schon 100-mal die Augen mit dem Fernglas drüber gewandert, auf einmal ist er da und dann hat man ihn und dann ist er wieder weg. Und so, das ist letzten Endes das, was einem auch zeigt, wie das mit dem Kudu funktioniert.
Wenn du das so erzählst, hoffe ich, dass ich nochmal irgendwann die Möglichkeit habe, das mit dir zu erleben. Ich glaube, das wäre auch noch eine coole Geschichte. Ich habe bis jetzt die Möglichkeit gehabt, einen Kudu zu bejagen. Ich war sehr, sehr oft in Namibia, wie du weißt. Und ich habe tatsächlich nur ein einziges Mal die Möglichkeit gehabt. Insofern glaube ich auch, dass das ganz gut war. Aber ich denke, dass das immer eine spannende Jagd sein kann. Und ich hätte auch kein Problem damit, wenn es zu einem Misserfolg kommt. Mir geht es mehr darum, sagen wir mal, eine vernünftige Jagd zu haben, anstatt ein starkes Wild am Ende zu erlegen. Mir geht es da tatsächlich mehr um die Experience. Ich bin auch niemand, da belächeln mich auch mittlerweile immer alle, warum ich die Trophäen nicht präparieren lasse oder warum ich meine Trophäen im Keller habe. Die Sache ist, weil es bei mir einfach, mir geht es um die Erfahrung, die ich dann dabei habe und wie hart ich davon gearbeitet habe. Wir machen viele Sachen mit Video. Da freue ich mich dann auch, wenn ich das angucken kann. Natürlich auch gibt es ein paar Trophäen, die ich mir präparieren lasse, die dann auch außergewöhnlich sind, steht auch bei mir im Büro. Aber ansonsten ist mir das zum Beispiel auch nicht besonders wichtig. Mir geht es da mehr darum, einfach eine interessante und spannende Jagd zu haben. Deswegen würde ich mich freuen, falls wir das nochmal irgendwann hinbekommen. Ja.
Ja, gerne.
Kai-Uwe, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit uns gegeben hast, nochmal in diesen Podcast zu kommen. Und ich hoffe, dass wir dich nächstes Jahr wieder auf der Jagd und Hund in Dortmund sehen.
Ja, gerne. Und euch alles Gute.
Dankeschön.